Da suchen wir ein Leben lang in den abgelegensten Winkeln nach verborgenen Schätzen, und doch ist der Mensch an unserer Seite das größte Geheimnis. Das ist ein Satz aus dem Kriminalroman Walter muss weg des österreichischen Schriftstellers Thomas Raab. Sein Roman beginnt mit einer Beisetzung, einer Beerdigung. Thomas Raab ist bei uns im Studio. Grüß Gott, Herr Raab.
Ja, hallo.
Wer ist denn gestorben und wer wird beerdigt?
Gestorben ist der Ehemann der alten Huber nach 53 Jahren Ehe. Und die freut sich natürlich, wie man sagt, in Österreich einen Haxen aus, weil das war eine ganz, eine schlechte Ehe. Also die haben eine wortlose, vom Schweigen geprägte Ehe. Also der ist gestorben, aber beerdigt wird dann leider jemand anderer. Also der Sarg fällt hinunter und es liegt nicht der Ehemann drinnen.
Das ist ein Schock fürs ganze Dorf, oder?
Ja, vor allem für die alte Huber. Also das Dorf findet es mal zuerst lustig. Ja. Die alte Huber kann somit keinen Schlussstrich unter ihr Leben ziehen und muss sich auf die Suche nach ihrem Ehemann begeben. Das ging jetzt vordergründig so ein bisschen lustiger, dass die beiden sich nicht leiden konnten und ein schweigsames Leben hatten. Aber trotzdem, auch wenn man aneinander vorbeilebt, man lebt trotzdem miteinander. Ja. Auch wenn man jeder im eigenen Stockwerk lebt, so wie der Walter und die Hannelore, sie sind trotzdem gemeinsam im gleichen Haus. Durch dieses Suchen nach dem Ehemann wird ja auch klar, was hier abhanden gekommen ist. Ja, nicht nur Schlechtes.
Also Sie schaffen auch eine ganz eigene Art der Kommunikation. Sie leben auf unterschiedlichen Stockwerken. Sie sprechen nicht miteinander, also in dem Sinne, wie man normalerweise miteinander spricht.
Nein, eigentlich fast überhaupt nicht. Nein, ich habe auch überlegt, wie könnten die beiden kommunizieren? Und dann ist mir die Idee gekommen mit einem Kreuzworträtsel. Das heißt, die Huber sitzt am Tisch in ihrer Küche und mit dem Sparkassenkugelschreiber und löst ein Kreuzworträtsel. Und wenn sie nicht weiter kann, lässt sie das so liegen, verlässt den Raum und im Laufe des Tages kommt der Walter und macht weiter. Und so entsteht am Ende ein gemeinsam ausgefülltes Kreuzworträtsel und ja, mit seinem Tod schafft sie das nicht mehr alleine.
Tja, so Fuchsen.
Lücken, richtige Lücken.
Richtige Lücken. Hannelore Huber, das ist die Frau, also die Hauptperson in ihrem Roman. Ja, das ist auch die Ermittlerin, aber das ist jetzt nun, weiß Gott, keine klassische Ermittlerin wie in anderen Krimis. Wie sind Sie denn auf die gekommen?
Ja, ich glaube, die ist mehr zu mir gekommen, die alte Huber. Ich bin zumindest jemand, der nicht Dinge auf Reißbrettern entwirft. Ja. Obwohl, wenn ich jetzt da so sitze und beim Fenster rausschaue und diesen prächtigen Dom sehe, das ist ja fantastisch, die Aussicht, da würde man sich schon überlegen wollen, mit dem eine Geschichte zu machen. Aber die Huber, die kam einfach so zu mir, weil ich so viel Respekt vor diesem Alter habe, vor 70-Jährigen, die auf der Straße sitzen auf ihren Bänken und wir gehen an ihnen vorbei und setzen uns möglicherweise gar nicht hin, oder der Gedanke ist gar nicht da, sich hinsetzen zu können und sich was erzählen lassen zu wollen. Ich glaube, die können uns viel mehr vom Leben erzählen, als wir nur eine Ahnung haben. Ja. Und das wollte ich mit der alten Huber ein bisschen ausleben. Auch ein Mensch, der mit einer anderen Haltung auf das Leben blickt und auf die Welt blickt. Ja. Die alte Huber, die kann sich nicht vorstellen, ja, dass man einen Garten oder Balkonblumenkisten haben könnte und darin nicht etwas zum Leben Sinnvolles anbaut. Also die mag keine Sprenkelanlagen und Rasenroboter, sondern die kann noch Rankbohnen pflanzen und Radieschen. Die kennt sich wirklich aus. Und unser eins, ich habe einen kleinen Garten, ich will, dass die Wiese schön grün ist und vielleicht ein bisschen Kräuter und Tomaten und das war's dann schon. Ja. Die Huber wird auch niemals Zauberglöckchen in ihre Blumenkisten reinsetzen, sondern einfach Erdbeeren. Ja? Das macht Sinn. Jeder Quadratmeter Erde birgt Leben.
Also ein ganz anderes Leben, in das wir da hineinblicken, so für in unsere schnelllebige Zeit fast, ja, schon fast exotisch.
Ne? Fast exotisch, aber das erscheint eben nur uns so. Also ich komme sehr viel herum auf Lesereise in kleine Dörfer und das ist oft fast mittelalterlich, was man da erlebt. Das ist gut so, weil das sind fast ein bisschen so wie Gefrierstätten. Man sollte den Menschen dort viel mehr auf die Finger schauen, ja, über die Gartenzäune blicken und schauen, wie verbringen die ihr Leben oder auch mal eine Woche bei einem Bauern verbringen und mal schauen, wo kommt das eigentlich her, was wir jeden Tag fressen und uns im Supermarkt eintelefoniert kaufen. Ja. Diese Achtung, die geht uns total verloren und ich selbst lerne sie wieder mit meiner alten Huber, weil ich mich mit Dingen beschäftigen muss, die ich fast gar nicht kannte. Das macht Freude und lässt mich aber auch mein eigenes Dasein sehr hinterfragen.
In Ihrem Roman geht es auch viel um Sterben und Tod. Sogar die Kinder beschäftigen sich schon damit, stellen sehr intelligente Fragen in Gesprächen. Ja, welche Rolle spielt Sterben und Tod in Ihrem Buch?
Der Tod spielt in meinem ganzen Leben eine wichtige Rolle. Nicht nur deshalb, weil ich meine beiden Eltern nicht mehr habe und auch beim Sterben dabei war, das eine große Gnade war, den Weg mitgehen zu dürfen, sondern einfach, weil mir auch durch meine Arbeit bewusst ist, dass ja das ganze Leben nur auf eines hinausläuft, ja, nämlich auf das Sterben. Und ich glaube gar nicht, dass es ein Müssen ist, sondern ein Dürfen. Und das habe ich eben auch in diesem Buch verarbeitet, dank meiner Kinder, die so viel drüber sprechen und auf eine ganz eigene Art und Weise. Und hat meine Tochter zu mir gesagt, aber Papa, all die Menschen, die gestorben sind, Und auch selbst die, die uns so lieb haben, da ist ja noch keiner zurückgekommen. Also kann sie gar nicht so schlimm sein. Und das ist so eine seltsame Art des Trostes. Möglicherweise haben Sie recht.
Ja. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen krass, was ich sage. Also der Tod ist in dem Buch auch ein Katalysator. Also der bringt die Handlung erstmal im Schwung. Ja, wie wäre das ohne Sterben und Tod? Wäre das Leben vielleicht auch absolut langweilig? Benötigen wir den Tod auch, um im Leben in Schwung zu bleiben? Denn der Tod fordert uns ja immer wieder heraus.
Ja, natürlich brauchen wir den Tod. Also wir brauchen ja auch nach dem Essen die Nachspeise und dann den Schnaps danach und das war's dann. Also wenn ich mich jetzt da, wenn ständig die Tafel voll ist und ich kann mich überfressen bis zum Erbrechen, ja, das als Metapher für das Leben zu nehmen, es muss ein Ende haben können, ja. Ich muss das auch verdauen können, wie auch immer. Also ich finde, den Tod als Grenze zu begreifen, auf den alles zugeht, das ist auch ein sehr erlösender Gedanke, der macht mir keine Angst. Angst macht mir vielleicht, dass es so ein Sichtum wird, wie das bei meinem Vater war und auch bei meiner Mutter, die an Polyneuropathie dann im Bett gelegen ist und nicht raus konnte, davor hat man möglicherweise Angst. Aber das ist auch wieder die Angst desjenigen, der vor dem Wald steht und sich denkt, mich da drinnen zu verirren, muss schrecklich sein. Aber wenn ich in dem Wald bin und mich verirrt habe und einen Ausweg suche, ist die ganze Situation eine ganz andere. Und bin ich wahrscheinlich weniger der Geplagte, als der da draußen steht und sich ausmalen könnte, wie es sein wird. Das Schlimmste, was einer, der krank ist, mitbekommen kann, ist dieses ständige Mitleid und dieses Mitleiden. Ja, ich weiß nicht, was da auf uns zukommt oder auf mich zukommt am Ende.
Zum Glück wissen wir es nicht.
Ja, ein Lastwagen von rechts wäre schön.
Mit 95 Jahren.
Mit 95 km/h mindestens, ja. Sonst bin ich mir schwer verletzt.
In Ihrem Buch, das spielt natürlich in einem Dorf, da gibt es ja die alten Milieus noch. Es funktioniert auch noch die alte Folklore bei der Beerdigung. Das gehört einfach dazu, der Leichenschmaus nach der Beerdigung. Das funktioniert auf eine bestimmte Art und Weise noch in diesen Milieus. Nicht? In Großstädten beobachtet man ja heute, dass man recht hilflos auch einem Beerdigungsritual gegenübersteht.
Also ja, überhaupt auch dem Alter. Nicht? Also auch was in dem Milieu noch funktioniert ist, dass es dieses Ausgedinge gibt auf Bauernhöfen, ne? Dass die alte Generation ins Nachbargebäude zieht, zwar für sich ist und irgendwann im Bett, wo die Urgroßeltern gelegen haben, liegt dann der Großvater und er weiß, wenn er sich dort hineinlegt, liegt er dort, um da möglicherweise tot hinausgetragen zu werden. Aber dieses Gefühl ist auch ein schönes und gleichzeitig glaube ich, man ist zusammen. Ja, also ich in Wien, meine Schwester wohnt im 12. Bezirk, der andere im 4., ich wohne im 13., meine Mutter hat auch im 4. gewohnt, jeder woanders, eine halbe Stunde Fahrzeit, man sieht sich fast kaum, wohnt in der gleichen Stadt und jeder ist dann, wenn es darauf ankommt, für sich fast ein Verlorener. Das ist im ländlichen Milieu noch ganz anders.
Hat aber auch immer was Ambivalentes, also das kommt natürlich in Ihrem Buch auch zum Vorschein, nicht, dass da alle immer nur glücklich herumlaufen.
Nein, nicht glücklich, nein, nicht nur, ja.
Idyllischen Dorf, das ist ja auch die Ambivalenz, nicht? Die Naturidylle, das Dorf und dann all diese dunklen Ecken, die sich da finden.
Ja, ich will das jetzt gar nicht heroisieren oder so als Non-Plus-Ultra darstellen. Ich finde nur, es hat eine ganz andere Natürlichkeit, auch so wie in diesen alten Völkern und Dörfern, wo halt alle Generationen zusammenleben. Ja? Und nicht so, man die Augen verschließt da bei einem gewissen Alter, dass man mit dem Alter nichts mehr zu tun haben will oder dass wenn der Großvater plötzlich dement wird, dass man ihn kaum noch besucht und all die Dinge, die wir eben kennen aus unserem Leben.
Also Ihre Heldin, die ist noch, die Hannelore Huber, die ist noch sehr vital. Also
ja, die ist noch sehr vital, ja. Aber sie ist, also wie gesagt, sie ist 70 und sie ist eine 70-Jährige, so wie ich sie aus meiner Kindheit gekannt habe. So eine wirklich vom Leben gezeichnete mit zerfurchten Händen von der Ackerarbeit und ein bisschen einen runderen Rücken. Und nicht so wie meine Schwiegermutter, die halt in der Stadt viel Büro gearbeitet hat, eine total hübsche, ansprechende Frau, aber der nimmt man die 70 nicht ab. Der alten Huber schon.
Die trinkt auch mal gern Eierlikörchen, so
genau, das Buch ja, auch gleich. Selbstgemachten aber natürlich, ja.
Auch schön ist das Buchcover Ihres Romans. Es zeigt einen aufgerichteten Sarg. Da unten steht eine Frau mit Krückstock. Das ist wahrscheinlich, könnte die alte Huber sein. Da ist da ein Wald angedeutet. Ein Fuchs schleicht da umher und irgendwo steht auch ein Wolf. Natürlich, jetzt kommen wir zum Wolf und zum Mädchen, das da auch steht. Nicht? Und da denkt man natürlich sofort ans Rotkäppchen. Das ist natürlich bewusst gemacht, oder?
Das stimmt, aber es kommt alles vor. Es kommt ein Wolf vor und es kommt ein Mädchen vor.
Das ist mehr als ein Krimi, da bleibt auch immer was Märchenhaftes. Das gehört zu so einem Dorf auch dazu, oder?
Ja, und ich habe mir das auch einfach hineingeschrieben, weil ja, ich sehe das schon. Das ist ein Dorf mit satten Bäumen, da gibt es kein Waldsterben, es gibt nur das Dorfsterben. Das reicht ja, das Dorf wird immer leerer ich wollte mir das schon so zeichnen, wie ich halt gerne im Fernseher eindrehen würde und in dem satten Grün und die Rapsfelder strahlend gelb, das alles riechen dürfen.
Ja, das ist natürlich eine tolle Naturidylle, aber dann immer wieder, ja, gleich vor der Beerdigung, vor der Beisetzung gibt es so eine Art allererstes Kapitel, nicht? Das ist ein bisschen unheimlich, so ein Teufel, der da irgendwo an Leichen nagt. Das ist gar nicht so richtig zu entschlüsseln, was da steht. Das ist schon auch sehr geheimnisvoll, oder?
Ja, das ist so sehr geheimnisvoll. Es ist auch kursiv geschrieben, das heißt Stückwerk, also nicht Prolog, weil es steht ganz für sich. Das hat auch natürlich mit meinem Wolf zu tun, der da vorne herumläuft, der ein wichtiges Element bekommt in dem Buch. Und das war für mich so spannend, ein Buch zu schreiben, das aus ganz vielen Ebenen besteht, die so ineinander versponnen sind. Also ein Dialog mit einem Mädchen, mit seiner Mutter und dann, es gibt auch einen Ermittler, aber der ist völlig überfordert. Er mag seine Kollegin überhaupt nicht, die heißt, hat einen Doppelnamen, also Frau ist schon ganz schlimm für ihn und Frau mit zwei Namen ist noch viel schlimmer, muss ich zwei Namen für eine Frau merken. Also ganz, ganz schrecklich. Und dann gibt es mehrere Ebenen und das hat Spaß gemacht, ja.
Drückt man solchen Büchern jetzt den Genre-Stempel Krimi auf? Aber Ihr Buch ist ja, weiß Gott, mehr als ein Krimi.
Schön, dass Sie das sagen, aber es ist ein Krimi. Das ist auch für mich auch gut so, weil ein Krimi die größte Freiheit bietet beim Schreiben. Also ich kann tief in die Figuren und die Geschichten eindringen. Es ist auch nicht nur ein lustiges Buch und gleichzeitig kann ich sehr hinterfotzig und gemein. Ich kann mir auch einen Spaß machen. Und am Ende ist alles gut. Die Kraft und die Möglichkeiten, die ein Krimi bietet, die bietet mir fast kein Genre sonst. Ja.
Aber es geht weit über das Whodunit hinaus. Also große Krimi-Autoren, wie Sie das machen, oder Friedrich Arni, Jan Kostin Wagner, das sind ja auch Autoren, die viel mehr schreiben als nur Krimis in ihren Romanen.
Also mich interessieren immer die Menschen viel mehr, also die Toten sind oft ein Beiwerk. Oft ist es sogar so, dass sie mich zum Lachen bringen, dass ich mir denke, ah, das ist jetzt lustig, jetzt schaue ich da mein Fenster zum Beispiel raus und ich habe mal eine Geschichte geschrieben, da ist eine getigerte Handtasche beim Fenster vorbeigeflogen und ich musste so lachen, weil mir war klar, da kommt jetzt jemand nach. Also er fliegt nach und schaut beim Fenster so kurz rein und dann höre ich ihn halt aufklatschen. Ja, das erzeugt in mir sehr viel Unterhaltung. Aber natürlich interessiert mich dann viel mehr, warum ist die jetzt runtergesprungen, was steckt da dahinter, ja.
Da suchen wir ein Leben lang in den abgelegensten Winkel nach verborgenen Schätzen und doch ist der Mensch an unserer Seite das größte Geheimnis. Diesen Satz aus Ihrem Roman habe ich zu Beginn zitiert. Wunder und Geheimnis. Das sind zwei Worte, die in Ihrem Roman auch an zentralen Stellen immer wieder vorkommen. Ja, was sind denn das für Geheimnisse, die die Menschen an unserer Seite in sich tragen?
Ich glaube, ich bin schon ein Beschenkter, wenn ich auf eines von den unendlich vielen draufkommen könnte. Ja. Und vielleicht ist es auch so eine Einsicht, die ich als Mensch gewinnen möchte, was auch viel mit Glauben zu tun hat, das passt gut, dass ich da im Domradio sitze, dass ich eben gar nicht alle Geheimnisse kennen muss, sondern dass es einfach reicht zu wissen, da ist jemand, der ist für sich sein eigenes Universum und ich nehme den jetzt so an, wie er ist und muss gar nicht so tief eindringen, nicht alles zerreden, sondern einfach nur mich über sein Dasein freuen und daran glauben, dass es gut ist.
Hat auch viel mit einfach mit Vertrauen zu tun. Ja. Und auch mit sich aufgehoben fühlen, jemandem trauen und nicht allen Sachen immer bis aufs Letzte auf den Grund zu gehen.
Das ja, dieses ständige Aufklärungsbedürfnis des Menschen, wobei ich als Krimi-Autor das auch mache, das nervt mich oft irrsinnig. Ja. Und ich sehe meinen Kindern, welche Dinge die noch glauben. Ja. Also jetzt bei meiner großen Tochter, die ist jetzt 11 und jetzt schon langsam mit dieser Weihnachtsgeschichte, ja, immer läutet und das Christkind gibt es das nicht, aber sie zwingt sich dazu, es noch glauben zu wollen und nicht dahinter blicken zu wollen, es nicht zu verstehen, sondern es einfach nur als gegeben anzunehmen und sich bezaubern zu lassen. Das nervt mich oft, dass wir uns das immer kaputt reden.
Bei Kindern, denke ich, funktioniert es auch noch ein bisschen anders. Ich habe auch eine 8-jährige Tochter, die hat keine Probleme, zwei Sachen, obwohl sie sich widersprechen, nebeneinander stehen zu lassen. Also die glaubt eindeutig an den Nikolaus, an das Christkind. Mhm. Und weiß natürlich, doof ist er auch nicht, dass wir da auch was mit zu tun haben. Mhm. Aber diese Magie des Christkindes, die ist für sie ganz und gar da. Das sieht man an ihren Augen, das sieht man, wenn sie das Weihnachtsfest erlebt. Und doch weiß sie das andere. Aber bei uns heißt es dann sofort, ja, wenn die Eltern das Geschenk bringen, kann das Christkind das nicht bringen.
Ah, stimmt,
aber
ja, stimmt.
Für das Kind ist das gar kein Problem. Das ist ja auch unsere Eucharistie. Natürlich sehen wir die blasse Oblate. Aber es ist kein Symbol. Es ist viel mehr. Das ist wie ein großes poetologisches Konzept, oder?
Ja, ich bin überzeugt davon, wenn wir auf unsere Kinder mehr schauen könnten, wir auch viel mehr lernen. Wobei, was wir nicht lernen müssen, glaube ich, was auch mal ein Ende haben soll, ist wie Helikopter, um sie zu kreisen die ganze Zeit. Ja.
Ja, Raab, wir kommen so ins Plaudern. Walter muss weg. Muss er weg?
Ja, er muss weg. Ja. Und da kann man sich die Frage stellen, sagt das jemand über ihn oder ist es seine eigene Haltung?
Aber er ist nicht so einfach weg. Also bis zum Ende bleibt er immer irgendwie. Wir verraten nicht zu viel, aber irgendwie.
Nein, er wird auch nie weg sein, weil er hat 23 Jahre mit der alten Huber gelebt und der Stempel seines Lebens, der ist in sich hineingebrannt, auch wenn er mal tot ist.
Also da gibt es noch einige Rätsel und nicht nur Kreuzworträtsel zu lösen. Vielen Dank, Thomas Raab. Walter muss weg, so heißt sein Krimi. Und es ist viel mehr als ein Krimi. Die Geschichte, die er erzählt, öffnet uns Lesern auch die Augen für die möglichen Geheimnisse, die wir in den Menschen an unserer Seite finden oder sehen können. Walter muss weg. Das Buch ist im Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Es hat 375 Seiten und kostet 20 Euro. Dankeschön.
Dankeschön.